wichtiges Thema. Ich habe es überschrieben, die Predigt, Glaube lebt aus der Gemeinschaft mit Gott. Viele werden von uns sofort sagen, ja, so ist es, ja und Amen. Das ist natürlich so. Wir können nur aus dem Glauben leben, aus der Gemeinschaft mit Gott leben. Und es gibt Situationen, in denen es uns ganz bewusst ist, vielleicht eine Krankheit, die über uns gekommen ist, eine schwierige Situation, eine Phase des Lebens, dann sagen wir, das erlebe ich jeden Tag. Nur aus Gott und aus der Kraft, die er mir schenkt, kann ich überhaupt leben. Wie es an vielen Stellen in den Psalmen heißt, zum Beispiel Psalm 121. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das sagt der Psalmist, ein Psalm, der allen bekannt ist, oder im Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. In solchen Zeiten, in solchen Situationen suchen wir Gott und erleben es auch, dass die Gemeinschaft mit Gott uns die Kraft gibt, die wir zum Leben brauchen. Und doch besteht es die Gefahr in unserem Leben in ganz gewöhnlichen Zeiten, wenn es alles normal läuft, wenn es uns gut geht, diese Gemeinschaft zu vernachlässigen. Einer der bekanntesten Bibelversen, die wir immer wieder als Einladung gebrauchen, zu Gott zu kommen, finden wir in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Dort heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Sehr häufig werden diese Bibelverse gebraucht, um Menschen, die noch nicht die Entscheidung getroffen haben, mit Jesus zu leben, einzuladen und zu sagen, Jesus steht an deine Lebenstür und klopft an und wartet, bis du ihm dein Leben öffnest. Das stimmt sicherlich auch. Aber wenn wir den genauen Kontext anschauen, wo dieses Wort in Offenbarung ausgesprochen wird, dann ist es nicht jemand, der noch außerhalb der Gemeinde ist, der noch nicht Jesus kennt, sondern die Gemeinde wird angesprochen. Und zwar die Gemeinde in Laodicea. Und Jesus sagt an diese Gemeinde, du meinst, du bist reich und du sagst, ich habe genug, ich habe alles, aber du erkennst in Wirklichkeit nicht, wie du wirklich bist. Du bist jämmerlich, arm, blind und bloß. Das heißt, eine Gemeinde nach außen hin vielleicht sehr schick und reich, ein schönes Gemeindehaus, so wie wir jetzt vielleicht auf unsere Zeit übertragen, alles sehr gut eingerichtet, eine vielleicht wohlhabende Gemeinde, die sich vieles leisten kann, vielleicht sogar ein prall gefülltes Gemeindeprogramm mit vielen Aktionen und so weiter. Aber das Wesentliche, die Gemeinschaft mit Jesus ist in dieser Gemeinde zu kurz gekommen. Und Jesus spricht diese Gemeinde erneut an und sagt, ich stehe vor der Tür. Es ist interessant, dass Jesus sagt, ich bin da draußen. Und ich will hineinkommen. Und seid ihr bereit, auch euch wieder neu auf die Gemeinschaft mit mir einzulassen? Und wer zu mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Interessant ist, dass nur in der Luther-Übersetzung wird diese Gemeinschaft als Abendmahl übersetzt. Alle anderen Übersetzungen sagen einfach, ich werde mit ihm Mahl halten oder ich werde mit ihm Gemeinschaft haben. Und bei den Juden, wie auch bei vielen orientalischen Völkern, war es damals immer noch so, dass das gemeinsame Essen ein Ausdruck der Gemeinschaft ist. Und Jesus sagt, wenn ihr mir öffnet, dann werden wir miteinander feiern, dann werden wir miteinander wieder neu Gemeinschaft erleben. Jesus lädt ja auch die Gemeinde sogar Buße zu tun und umzukehren. Und manchmal ist es auch in unserem Leben dran. Und darum ist es mir wichtig, über dieses Thema zu sprechen, dass wir wirklich neu sagen, es ist so ein Geschenk, dass ich mit Gott leben kann, dass ich Lebenskraft von ihm empfange und immer wieder neu eingeladen werde. Oft erkennen wir, verkennen wir den Wert dieser Einladung. Im Johannesevangelium im Kapitel 1 wird gesagt von Jesus im Prolog, Beginn des Evangeliums, wer er war. Und Johannes schreibt, sagt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Auch hier, Jesus ist außerhalb. Er kam in sein Eigentum, diese Welt gehört ihm, dieses Volk ist sein Volk, zu dem er gesandt ist und viele haben ihn nicht angenommen. Die aber, die ihn angenommen haben, die haben ein Vorrecht bekommen, Kinder Gottes zu sein. Genauso wie im letzten Buch der Bibel, auch hier sehen wir, Jesus hat ein Anliegen. Er möchte hineinkommen in unser Leben und Gemeinschaft mit uns haben. Wie bereits nach dem Sündenfall, als Adam und Eva gesündigt haben, macht Gott sich auf den Weg und ruft, sucht Adam, Adam, wo bist du? So klopft auch hier Jesus an die Tür dieser Gemeinde in Laodicea und sagt, ich will wieder hineinkommen. Ich will mit euch Gemeinschaft haben. Der norwegische Pfarrer Ole Hollesbisch hat in einem Klassiker zum Thema Beten, das Buch heißt auch so, vom Beten geschrieben, Beten heißt Jesus in sein Leben hineinlassen. Er nennt auch das Beten das Atemholen der Seele. Ohne Atem kein Leben. Und so ist auch ohne Beten, ohne Gemeinschaft mit Jesus wirklich kein geistliches Leben möglich. Am besten sehen wir es bei Jesus selbst, wie er gelebt hat, gebetet hat. Allein der Evangelist Lukas berichtet an 9 Stellen, dass Jesus sich von aller Aktivität in die Stille, in die Einsamkeit, ins Gebet zurückgezogen hat. Mal ging er auf einen Berg, mal in die Wildnis, mal in einen Garten und hat dort die Zeit mit seinem Vater gesucht und die Gemeinschaft mit ihm erlebt. Manchmal verbrachte er die ganze Nacht im Gebet, zum Beispiel bevor er am nächsten Tag aus der Gruppe der Jünger 12 Apostel auserwählt hat. Und auch dort heißt es, er hat sie auserwählt, damit sie bei ihm seien. Und damit sie das Evangelium predigen. Als erstes die Bestimmung, warum Jesus sie auserwählt hat, damit sie mit ihm Gemeinschaft haben. Und in dieser Gemeinschaft geprägt werden, verändert werden und befähigt werden, das Evangelium weiterzutragen. Irgendwann haben die Jünger einen Wunsch gehabt. Sie haben so viel bei Jesus erlebt und sie sagten ihm, Herr, lehre uns beten. Ist interessant. Jesus hat vollmächtig gepredigt. Es wird gesagt, keiner hat so eine Vollmacht gehabt wie Jesus beim Predigen. Das haben auch die Pharisäer anerkennen müssen. Jesus hat Wunder getan und keiner konnte es leugnen, dass es tatsächlich Wunder sind, dass er die Macht hat, Wunder zu tun. Die einzige Ausrede der Pharisäer war, dass sie gesagt haben, er tut es durch die Macht, die ihm der Teufel gibt. Jesus hat mit einer Vollmacht gewirkt. Aber wir lesen an keiner Stelle, in der die Jünger zu Jesus kamen und haben gesagt, Jesus, lehre uns predigen, so wie du gepredigt hast. Sondern sie kommen und sagen, Jesus, lehre uns beten. Das heißt, wie Jesus gebetet hat, das hat tief die Jünger beeindruckt. Das haben sie gemerkt, das ist ein Kern seiner Gemeinschaft mit Gott. So wie er betet, möchten wir auch zu Gott beten können. Das Gebet war für Jesus keine religiöse Pflicht. Das war ein natürliches Bedürfnis, das er gehabt hat. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott hat er gelebt und gehandelt. Gebet als Atemholen der Seele. Und wie jede Beziehung unter den Menschen, so war auch die Beziehung bei Jesus zu seinem Vater eine persönliche Beziehung. Und genauso ist es auch, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dann brauchen wir Gemeinschaft mit ihm. Und aus dieser Gemeinschaft kann nur unser Glaube wirklich gelebt werden und fruchtbar sein. Ich möchte uns einladen, eine Begebenheit anzuschauen, und zwar eine Begegnung Jesu mit seinen Jüngern, in der nochmal deutlich wird, welche Bedeutung die Gemeinschaft mit Gott für ihr Leben gehabt hat und auch für ihren Dienst. Es handelt sich um die dritte Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern. Er ist zuerst den Frauen begegnet, dann den Jüngern, als sie sich verschlossen haben in einem Raum. Und bereits den Frauen hat er angekündigt, dass er nach Galiläa gehen wird. Und dorthin sollten die Jünger gehen. Und da wird Jesus ihnen begegnen. Und dort im Johannesevangelium Kapitel 21 wird uns diese Begebenheit geschildert. Petrus, der ja vom Beruf Fischer war, sagte den Jüngern dort am See von Galiläa: Ich gehe jetzt fischen. Einige sagen, Petrus will jetzt zurück in sein altes Leben. Alles, was er so mit Jesus verbunden hat, ist sozusagen Vergangenheit. Ich sehe das nicht so. Also für mich ist es eine ganz natürliche Handlung, die er als Fischer dann in der Nähe am See dann vornimmt. Er geht fischen. Und die Jünger gehen mit ihm und sie fischen die ganze Nacht und sie fangen nichts. Die Netze sind leer und dann sehen sie am Ufer eine Gestalt. Sie erkennen erstmal nicht, wer das ist. Aus der Entfernung, das waren etwa 100 Meter und es war Morgendämmerung, können sie nicht sofort sehen, wer es ist. Und dann hören sie die Stimme dieses Mannes, der fragt: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Mit anderen Worten: Freunde, habt ihr nichts gefangen? Interessant, dass Jesus hier die Jünger wieder um ein Bedürfnis anspricht. Und er spricht oft an vielen Stellen an, die aktuell sind. Er wusste, die Jünger hatten nichts in ihren Netzen gehabt. Und wenn er den Menschen begegnet und nicht nur irgendwo eine oberflächliche Begegnung sein sollte, Jesus will immer die Herzen erreichen, stellt er Fragen. Zum Beispiel die Frage an die Jünger, als sie sich unterwegs gestritten haben, wer von ihnen der Größte ist. Da fragt Jesus: Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Worüber habt ihr gestritten? Eine wichtige Frage, eine Frage, die die Jünger abholt und an die Stelle bringen will, dass sie darüber nachdenken. Was war denn eigentlich unser Thema? Wo ist dein Mann? Fragt Jesus eine Frau, die mit 5 Männern verheiratet war und mit dem 6. so unverheiratet zusammenlebte und eigentlich jede Begegnung mit Menschen scheute und zu einer Mittagszeit zum Brunnen gegangen ist, damit keine sie anspricht, damit keine sie irgendwie sieht in dieser Zeit. Und hier sagt Jesus: Habt ihr was gefangen? Nein, sie haben nichts gefangen. Und dann sagt Jesus: Werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr fangen. Und tatsächlich, nachdem sie das tun, werden die Netze voll. So voll, dass sie sie nicht einholen können. Johannes erkennt dann als Erster und sagt: Das ist der Herr. Und Petrus wirft sich ins Wasser und schwimmt zu Jesus entgegen, um bei ihm in der Nähe zu sein. Und als sie dort ankommen, sehen sie, dass Jesus bereits vorbereitet hat. Eine Mahlzeit, ein Frühstück. Sie sehen Kohlenfeuer und ein Fisch und Brote. Jesus empfängt sie. Schon einmal haben sie Ähnliches erlebt, dass sie eine Nacht gefischt haben und nichts gefangen. Und schon damals sagte Jesus ihnen, werft die Netze nochmal aus. Und obwohl Petrus nach seiner ganzen Erfahrung als Fischer sagt, naja, eigentlich bringt es nichts, aber auf dein Wort, Herr, tue ich es. Erkennt er, dass je auf Jesu Wort man handeln kann. Und die Netze waren damals auch voll. Und er geht auf die Knie vor Jesus und sagt, Herr, gehe von mir, ich bin ein Sünder. Jetzt ist es dem Petrus ganz bewusst, vor allem aus seiner jüngsten Vergangenheit. Er hat Jesus verleugnet. Dreimal hat er gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Dreimal hat er sich von Jesus abgewandt. Wahrscheinlich hat er lange überlegt, wie werde ich dann Jesus begegnen? Was werde ich dann sagen? Wie werde ich darauf reagieren, wenn ich vor Jesus stehe? Ich glaube, Jesus möchte hier wieder neu den Jüngern begegnen und sie in die Gemeinschaft, so ähnlich wie in Offenbarung, einladen. Er will in diese Gemeinschaft ihre Liebe erneuern. Die Gemeinschaft mit Gott wird unsere Liebe erneuern. Das ist eine Erfahrung, die Menschen immer wieder machen. Wenn wir einen Menschen lieben, dann suchen wir eine Gemeinschaft mit ihm. Und eine Gemeinschaft, die innig ist, in der man offen miteinander redet, sich öffnen kann, vertrauen kann, diese Gemeinschaft wird durch Liebe geprägt und getragen. Und auch hier, in dieser Begegnung, stellt Jesus eine Frage, eine entscheidende Frage, eine Frage nach Liebe. Ich lese uns Verse 15 bis 17. Als sie nun das Mahl gehalten haben, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. In dieser Begegnung wird die Liebe erneuert. Und das ist das Allerwichtigste, was eine Beziehung tragen kann. Als Jesus gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? Er antwortete und sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Seele und all deiner Kraft. Das ist das höchste Gebot. Und der andere ist ihm ähnlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus fragt bei Petrus nach der Liebe. Das ist eine schmerzhafte Frage. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet und dreimal fragt Jesus ihn nach der Liebe. Dreimal darf Petrus neu sagen, ja, Herr, ich liebe dich. Und dreimal wird er in seinem Dienst bestätigt. Wann hast du das letzte Mal Jesus gesagt, Jesus, ich liebe dich? Ganz bewusst, Jesus, ich liebe dich. Und ich möchte dich immer wieder neu lieben lernen, neu erkennen, was du für mich bedeutest. Jesus fragt auch uns, hast du mich lieb? Was bedeutet dir meine Liebe, die ich dir entgegengebracht habe? Die Initiative geht immer von Gott aus. Er hat uns zuerst geliebt. Wir können nur darauf antworten und sagen, ja, Herr, ich liebe dich auch. Das ist ein Angebot, einen neuen Anfang zu machen, hier für Petrus, aber auch für uns alle. Das ist der erste Punkt, dass in der Begegnung mit Gott unsere Liebe erneuert wird. Und es ist vielleicht nicht immer so, dass es total aufregend ist, aber indem wir die Gemeinschaft mit Gott haben, wird die Liebe gestärkt. Außer der Erneuerung der Liebe zu Gott wird in der Gemeinschaft unsere Identität bestätigt. Dazu möchte ich noch eine Stelle nehmen, die ich vorhin gelesen habe. Die ist, glaube ich, hier nicht zu sehen. Das ist aus Johannes Evangelium Kapitel 1. In ihm war das Leben und das Licht war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In diesem letzten Vers, Vers 12, wird diese Identität ausgesprochen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht oder das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Das ist unsere Identität, wozu wir bestimmt sind, Gottes Kinder zu sein und als solche zu leben. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann gerade in entscheidenden Situationen, in herausfordernden Situationen, war es so, dass Jesus das von seinem Vater bestätigt bekommen hat. Am Anfang, bei seiner Taufe, hat er das gehört. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen. Bevor Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, bestätigt ihn der Vater und sagt, du bist mein Sohn, dich habe ich lieb. Ähnliches, das Gleiche kann man sagen, hat Jesus am Ende seiner Dienstzeit erlebt, kurz vor seinem Leidensweg auf dem Weg, auf dem Berg der Verklärung, auch dort hat Gottes Stimme zu ihm gesprochen und es hieß, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Vielleicht brauchen wir gerade in solchen Zeiten, in denen wir es schwer haben, in Prüfungszeiten, in Leidenszeiten, diese Bestätigung immer wieder vom Neuen zu hören. Und die werden wir nicht in der Hektik der Zeit, des Alltags hören. Wir werden sie nicht irgendwo in bunten Fernsehprogrammen mitbekommen. Wir werden sie in der Stille hören, wenn wir uns Gott zuwenden und dann diese Worte neu aufnehmen. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Ich habe Freude an dir. Es gibt viele laute Stimmen in unserer Zeit, in unserer Welt, die zu uns rufen, beweise, dass du liebenswert bist. Vielleicht sind wir auch sogar so aufgewachsen, dass wir als Kinder nur dann Bestätigung erfahren, wenn wir etwas geleistet haben. Wenn wir gute Note mitgebracht haben von der Schule und dann haben wir Bestätigung erfahren, aber der Weg bis dahin vielleicht ist übersehen worden oder die Fähigkeiten, die nicht so überragend waren, um immer eine Eins zu bringen, die sind nicht erkannt worden. Und so sind wir mit diesem Bewusstsein aufgewachsen, ich bin nur dann geliebt, wenn ich etwas leiste. Nur wenn du etwas schaffst, wenn du es anderen beweist, bist du es wert. Wenn die Leute sehen, nur dann bist du etwas, worauf du stolz sein kannst. Schneller, weiter, größer, das sind so die Devisen unserer Zeit. Diese Stimmen umgeben uns permanent. Und diese Stimmen werden wir nicht dann hören, wenn wir uns Gott zuwenden. Dann hören wir Gottes Stimme, dass wir wertvoll sind und geliebt sind. Als Jesus nach seiner Taufe in die Wüste geführt wurde, hat er Ähnliches erlebt bei der Versuchung. Zeig doch, dass du wirklich Macht hast. Sprich zu diesen Steinen, dass sie zu Brot werden. Spring von der Zinne des Tempels und damit alle sehen, dass Gott dich auf den Händen tragen wird. Aber Jesus musste nicht auf diese Stimmen eingehen, weil er wusste, er ist geliebt. Auch du bist geliebt. Ganz egal, was du manchmal empfindest, wo du auch stehst, welche Zweifel du empfindest, Gottes Zusage gilt dir. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Nimm dir ganz bewusst die Zeit dafür, diese Stimme zu hören und diese Liebe zu erneuern, mit Gott zu reden, sein Wort zu lesen oder vielleicht einfach vor ihm in der Stille zu sein, ein Lied zu singen und zu erfahren, Gott ist bei dir. Nachdem wir die Gemeinschaft mit Gott erleben und unsere Identität erfahren, unsere Liebe bestätigen, werden wir für den Dienst befähigt. Das ist der dritte Punkt. Jesus sagte zum Petrus, nachdem er dreimal ihm diese Frage gestellt hat, weide meine Schafe. Nimm diesen Auftrag wieder neu an. Du sollst die Gemeinde leiten. Du sollst mein Verkündiger sein. Ich will mit dir meine Gemeinde bauen. Bisher hat Petrus auf seine eigene Kraft vertraut. Er hat sich darauf verlassen. Nun weiß er, dass nur aus der Gemeinschaft mit Gott die Kraft für diesen Dienst bekommt. Noch bevor Petrus Jesus verleugnet hat, sagte Jesus zu ihm: Simon, siehe, der Satan hat es begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Also bevor er selbst andere stärken kann, muss er von Jesus gestärkt werden. Muss er von Jesus diesen Zuspruch hören, weide meine Schafe. Wenn wir für andere Menschen eine Ermutigung sein wollen, anderen Menschen Hilfe sein wollen, Diener sein wollen, dann brauchen wir diese Gemeinschaft mit Gott. Befähigung für den Dienst, nur durch ihn werden wir dazu auch in die Lage versetzt. Von ihm bekommen wir Gaben und die Kraft. Es gibt in unserem Leben eine Wirklichkeit, die offensichtlich ist. Eine öffentliche Wirklichkeit, die jeder sehen kann, wahrnehmen kann, das, was wir reden, wie wir auftreten, was wir können, das sehen die Menschen. Aber es gibt auch eine andere Wirklichkeit, eine verborgene Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die nicht so offensichtlich jedem zu sehen ist. Zeiten, die wir im Rückzug, in der Einsamkeit, in der Stille verbringen. So wie ein Baum zwei Wirklichkeiten hat. Wir sehen den Stamm, die Äste, Blätter an diesem Baum und oft sehen wir nur diese Wirklichkeit. Aber es gibt eine andere Wirklichkeit, eine verborgene Wirklichkeit. Wurzeln, die tief in die Erde sich hineinstrecken und von dort aus die Kraft ziehen, die Nährstoffe bekommen, damit dieser Baum wachsen kann, Frucht bringen kann. Und genauso ist es auch mit unserem Leben. Ohne eine verborgene Wirklichkeit werden wir nicht auf Dauer ein fruchtbares Leben führen können. Jesus kritisierte die Pharisäer wegen ihrer Schaustellung, ihrer Frömmigkeit, weil sie gerne sich in der Öffentlichkeit als solche gezeigt haben, die fromm sind, die viel gebetet haben, um bewundert zu werden, oder es aufgrund ihres äußeren Aussehens deutlich gemacht haben, dass sie gerade fasten. Jesus sagt, ihr seid Heuchler. Geht lieber in die Einsamkeit, ja? Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und dieses Thema spricht mich immer wieder an, weil ich selbst mich immer wieder neu herausfordern will. Wenn ich predige, dann predige ich auch in der Regel auch zu mir selbst. Und wenn ich das sage, dann sage ich nicht, weil ich es immer im Griff habe. Wenn Paulus gesagt hat, ich habe es noch nicht ergriffen, dann kann ich das auch von mir sagen. Das ist immer wieder auch ein sich bewusstes Erinnern, sich manchmal die Zeit abbringen und bewusst nochmal drum Gott bitten, diese verborgene Wirklichkeit zu pflegen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Gefahr groß, dass wir den Herausforderungen unseres Lebens nicht gewachsen werden. Wir wissen gar nicht, was uns morgen erwartet, welche Prüfung auf uns kommen wird. Hast du dann die Kraft, dieser Prüfung zu bestehen? Wenn du nur auf der Oberfläche dich bewegst, aber deine Wurzel nicht in Christus hineinstreckst. Ich denke zum Beispiel an einen Gemeindeleiter, an eine Gemeinde, der von jetzt auf gleich plötzlich seine Familie verlassen hat und die Gemeinde verlassen hat, ohne ein Wort zu sagen. Der war plötzlich weg. Was ist im Leben passiert, dass keiner es gemerkt hat? Der war ein gestandener Mann und er hat bis zuletzt sein Amt wahrgenommen und hat Dienste getan. Und dann kam es zu diesem Zusammenbruch in seinem Leben. Es kann man gar nicht anders erklären, dass die verborgene Seite vernachlässigt wurde. In der Öffentlichkeit, in der Gemeinde hat kein Mensch es wahrgenommen und die Gemeinde war schockiert darüber. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dieses Beispiel nenne, um jemanden zu verurteilen, um einfach sensibel zu machen, dass es diese Gefahr gibt. Wenn wir nur unser äußerliches Leben, öffentliches Leben pflegen, dann kann es dazu kommen, dass wir irgendwann der Wirklichkeit nicht mehr standhalten können. Über kurz oder lang werden die Auswirkungen sich deutlich machen. Vor allem in Krisensituationen wird dann sehr schnell offenbar, ob unser Glaube gegründet war oder nicht. Ich habe mir den Arm von einer Sekunde auf der anderen gebrochen. Das ist noch Kleinigkeit. Was passiert, wenn in unserem Leben Krisen kommen, die wir nicht voraussehen können? Haben wir dann die Kraft? Haben wir die Standhaftigkeit? In den Medien gab es in den letzten Jahren, habe ich mal so einen Hinweis oder eine Meldung gehört, und da ging es um ein Phänomen, und zwar in USA, in Kalifornien. Ist es so, dass im Sommer dazu kam, dass plötzlich die Erde eingebrochen ist. Die ganzen Bürgersteige sind dann in einem Krater verschlungen worden, ganze Autos sind in so einen Krater hineingefallen. Oberflächlich gesehen hat man gar nicht merken können, was sich unter der Fläche abspielt. Und dann, das ist so ein Bild, da sehen wir, das ist zum Glück eine Gartenfläche, schon größeren Ausmaßes. Das ist ein Bild aus USA, aus Kalifornien. Und sowas Ähnliches kann auch in unserem Leben passieren. Der Grund dafür war, dass während der Dürrezeit die unterirdischen Adern, die durch normalerweise mit Wassern versorgt wurden, versiegt sind. Und dann hat dieses Erdreich nicht mehr den Halt gehabt und ist eingebrochen. Und so etwas kann auch in unserem Leben passieren, wenn die verborgene Seite, die Gemeinschaft mit Gott vernachlässigt wird. Dann können Situationen vorkommen, in denen wir den Herausforderungen des Lebens nicht mehr standhalten können und dass es zu einem Zusammenbruch kommt. Ich habe ein Buch gelesen von Peter Strauch. Das ist der ehemalige Präses des Bundes Freie Evangelische Gemeinden, also ähnliche Gemeinden wie unser Bund. Er hat viele bekannte Lieder geschrieben, auch in unserem Liederbuch, Lieder, die wir oft in unserer Gemeinde singen, zum Beispiel Geh unter der Gnade. Ein begnadeter Redner, ein Pastor und Liedermacher. Und er hat im Jahr 1981 ein Burnout erlebt, also eine Erschöpfungsdepression erlitten. Und er schildert in einem Buch, wie es dazu kam und wie er das verarbeitet hat. Und in einem Artikel über diese Zeit, in einer Zeitschrift, hat er Folgendes geschrieben. Heute bin ich im sogenannten Ruhestand. Hin und wieder sitze ich auf unserem Balkon und schaue auf die 4 Jahrzehnte meines offiziellen Dienstes zurück. Die beschriebene Erfahrung zeigen mir Grenzbereiche, in denen ich mich damals befand. Gibt es eine Lehre, die ich daraus ziehe? Fragt er. Es gibt sie und am besten kann ich sie mit dem folgenden Text beschreiben. Jetzt kommt. Entscheidend wird es darauf ankommen, wie unsere stillen Stunden verlaufen, da wir von niemandem gesehen oder beobachtet werden. Wir können in der Wirkung nach außen nie mehr sein, als wir im verborgenen Leben darstellen. Darum müssen wir im Blick auf Herz und Fantasie und Gedankenleben Gottes Geist unablässig an uns arbeiten lassen, auf dass wir frei werden von Ärger, von Unruhe, von Eifersucht und Neid, von Ehrgeiz und Hochmut, von Selbstgefälligkeit und allem eitlen wichtigtuerischen Wesen. Da spricht jemand, der in die Öffentlichkeit stand, der einen Amt begleitet hat und diese Gefahr erkannt hat, etwas mehr darzustellen, öffentlich darzustellen, was in Wirklichkeit da ist. Und er sagt, das ist das Resümee dieser 40 Dienstjahre, dass ich immer wieder darauf achten sollte. Wie sieht es in meinem verborgenen Leben aus? Wie sieht es, wenn Gott in mein Herz hineinschaut? Manchmal scheuen wir gerade aus diesem Grund die Gemeinschaft mit Gott, weil wir merken, da wird Gott etwas mir aufzeigen, mich an etwas erinnern, was unangenehm ist, was ich ändern muss, dass ich mich auf jemanden zugehen muss und Versöhnung suchen muss, mich entschuldigen muss. Aber wenn wir das nicht tun, dann werden wir nicht glaubwürdig. Und als Christen sind wir nur dann als Zeugen glaubwürdig, wenn wir so leben, wie Jesus gelebt hat. Und er hat Gemeinschaft mit Vater gepflegt und aus dieser Gemeinschaft gehandelt. Also an der Bedeutung der Gemeinschaft mit ihm können wir erkennen, wie wichtig diese verborgene Gemeinschaft mit Gott ist. Dort wird unsere Liebe erneuert, Dort wird unsere Identität als geliebte Kinder Gottes bestätigt und dort werden wir auch zum Dienst befähigt. Gordon MacDonald, ist auch ein Pastor aus USA, schreibt in einem Buch über die Gemeinschaft mit Gott: Es ist nicht so, dass jeder Morgen eine aufregende Erfahrung wäre. Aber die Summe der vielen Morgenstunden, Tag für Tag, baut den Geist auf und macht aus ihm eine Wohnung für den Herrn. Ich wünsche uns, dass wir solch eine lebendige Wohnung für den Herrn sind. Er will in uns wohnen und durch uns leben. Und darum gilt auch diese Einladung für uns als seine Kinder, als seine Gemeinde. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Was für eine Einladung von Jesus persönlich. Gott segne uns. Amen.